Montagsgespräch. Und im Montagsgespräch Katie Leary und sie kommt aus Austin in Texas, ist seit 2 Jahren in Thüringen in Erfurt. Ich freue mich, dass Katie Leary da ist und wir reden erstmal über Amerika und wie sie eigentlich hierher gekommen ist. Hallo, guten Morgen, Katie.
Guten Morgen, ich freue mich auch hier zu sein, vielen Dank.
Ja, du willst hier bleiben. Ich habe gehört, du kommst aus Amerika, aus Austin in Texas, eine tolle Stadt, eine kulturvolle Stadt, eine Stadt, wo die Indie-Musik zu Hause ist, wo es tolles Radio gibt und wo du dich eigentlich wohlfühlst, aber in Thüringen, in Deutschland, dann fühlst du dich auch wohl und willst hier bleiben. Wieso denn das?
Also, es ist eine lange Geschichte. Also, ich wurde in Houston groß geworden und dann habe ich in Austin studiert. Und es ist eine wirklich tolle Stadt. Also, es war schwer, Austin zu verlassen. Aber dort habe ich Germanistik und Geschichte studiert. Und ich war dann mal in Deutschland als Austauschstudent. Und ich wollte dann wieder herkommen nach meinem Studium, weil also ich finde es auch toll, hier in Deutschland zu sein. Und ja, ich habe meinen Freund hier kennengelernt.
Aha, die Liebe.
Genau. Und ich wollte dann unbedingt dann wieder herkommen.
Und dein Freund will nicht nach Amerika, also bleibst du eben hier?
Ja, ich will hier bleiben, wenn ich einen Job finden kann und alles dann. Ja.
Die Voraussetzungen sind ganz gut. Du studierst derzeit an der Willy Brandt School of Public Policy und mit einem Schwerpunkt, den du hast, auf Entwicklungspolitik.
Ja, genau. Also ich schreibe meine Masterarbeit über dieses Thema Frauen und Wasserversorgung in Nepal. Und ich studiere seit 2 Jahren an der Willy Brandt School of Public Policy. Und dort ist es so eine Multikulti-Teil Erfurts. Ich finde es ist eine Teil der Uni Erfurt, aber Leute kommen aus ungefähr 40 verschiedenen Ländern. Und ja, also man lernt die Welt kennen dort und es ist wirklich, ja, eine tolle Ort in Erfurt.
Ja, und die Welt kommt da tatsächlich nach Erfurt. Das müsste eigentlich noch viel bekannter werden. Ja. Man kann euch ja kennenlernen heute Abend. Genau. 19 Uhr geht's wohl los.
Ja, genau.
Und da wirst du mit deiner Kollegin zusammen einen Vortrag halten über die Entwicklung und Frauen- und Genderpolitik in Nepal. Kommen wir aber später dazu. Mhm. Nochmal zu der Geschichte, wie du hierher gekommen bist. Du bist also nach Thüringen gekommen, dann hast du deinen Freund kennengelernt. Jetzt willst du irgendwie in Erfurt oder zumindest in Deutschland bleiben. Mhm. Dabei kommst du aus einer Stadt oder bist in einer Stadt geboren, wo auch Arcade Fire herkommt?
Ja, genau. Also zwei Bandmembers aus Arcade Fire kommen auch aus The Woodlands, Texas. Die sagen das wahrscheinlich nicht so stolz, weil es ein sehr kleiner Ort nördlich von Houston ist. Ja, es ist sehr konservativ und viele Republikaner dort. Und es ist nicht wirklich eine Stadt, wo du denkst, viel Kultur, viel hier los ist. Aber die sind aus dieser Stadt. Ich habe 15 Jahre dort gewohnt und ja, also zwei, das ist unsere, ja.
Die Vorzeige-Jungs dann. Ja, das ist ja natürlich, bei uns kommt das auch so an, Texas ist eigentlich das konservative, ländliche, republikanisch und so weiter. Mhm. Und da gibt es in diesem konservativen, ländlichen Texas eine kleine Insel und das ist Austin.
Genau.
Und da sagst du, Austin ist völlig anders, da gibt es Clubs, da gibt es Kultur, das ist eine tolle Stadt.
Ja, es ist wirklich eine tolle Stadt, also UT, also eine der größten Unis in den USA, ist dort. Also 50.000 Studenten nur an dieser Uni.
50.000,
genau. Und dann auch 4 Clubs. Das heißt, also diese große Clubstraße heißt Sixth Street. Und das ist, wo wirklich viel los ist. Und man kann also am Montagabend, Dienstagabend, egal wann, also irgendeine tolle Veranstaltung mit Musik, mit Kultur, viele junge Leute, also wirklich viel los. Also es ist wirklich anders, besonders für Texas, weil man denkt an Texas normalerweise Cowboys, Würste. Aber nein, in Austin ist es total anders.
Die Cowboys und die Würste haben wir doch hier. Also, die echten Cowboys. Naja, also 500.000 Einwohner, eine 500.000, eigentlich eine kleine Stadt, relativ kleine Stadt. Mhm. Trotzdem so viele Studenten und so viele Clubs. Das ist ja, wenn man abends weggeht, hat man die Wahl von 10 guten Clubs. Mhm. Und da sind überall gute Bands, Indie-Bands, genau, die da spielen.
Genau, und es gibt auch Veranstaltungen, die draußen sind, weil das Wetter dort, wir haben über 200 Tage des Jahres mit Sonne.
Was?
Also über 200 Tage des Jahres mit Sonne. Also wir haben wirklich keinen dunklen Regen, also Tag wie hier in Deutschland.
Da merke ich ein bisschen Sehnsucht durch nach dem Wetter, dass dir das Regen, dieses schlechte Wetter manchmal doch auf die Nerven geht. Da wünschst du dir dann doch in Austin zu sein.
Genau, ja, also es ist auch, Also Austin bleibt in meinem Herz, weil es wirklich so eine tolle Stadt war. Es war eigentlich schwer herzukommen, weil ich viele Freunde dort hatte. Aber ich wollte auch dann was anderes. Weil das Ding ist, in Austin, ja, es ist dort anders, aber allgemein in den USA ist es so diese politische Stimmung und so ein Lebensstil, wo man, ich kann also jeden Tag McDonald's essen und überall fallen und diese Lebensstil dort gefällt mir einfach nicht. Und in Austin ist es ja ein bisschen anders, aber man trotzdem, dieses amerikanische Gefühl ist noch da.
Ja, was heißt denn, der amerikanische Lebensstil ist anders als der in Deutschland? Was ist denn da anders? Weil es in Amerika viel um Konsum geht, um Geld geht? Ja. Oder was meinst du damit genau?
Ja, also Kapitalismus und alles, ist wirklich alles geht um Geld. Und dass in Texas besonders Benzinpreise sind wirklich niedrig. Das heißt, Leute fahren überall. Und ich bin Fahrradfahrer, ich fahre überall mit dem Fahrrad. Aber in großen Städten, in Texas zum Beispiel, man kann einfach nicht mit dem Fahrrad fahren. Es geht einfach nicht.
Ist lebensgefährlich oder was?
Es gibt keine Fahrradwege, es ist nur also große Autobahnen. Also du siehst manchmal diese Bilder dann aus USA mit dieser riesen Autobahn. In die große Städte in Texas sind wirklich so mit also ja, also es gibt keinen Platz, Fahrrad zu fahren, einfach in eine große Stadt.
Und jeder hat einen fetten SUV.
Genau, und, so und diese riesen Autos und ja, es ist, gefällt mir nicht so sehr.
Aber was ist denn dann in Deutschland anders? Die Deutschen lieben doch auch ihre Autos, das ist ihr zweites Zuhause, das ist sozusagen eine Image-Geschichte, ja. Identifikation und geht's bei den Deutschen nicht auch darum, was man,
aber
was man hat?
Aber der Unterschied, man hat die Möglichkeit dann hier, also anders zu sein. Wenn du mit der Bahn fahren willst und mit dem Bus und dann wieder mit dem Fahrrad, du hast die Möglichkeit, überall hinzukommen ohne ein Auto. Und in den USA, das ist nicht so.
Auch nicht in den Ballungsräumen, auch nicht in den Großstädten, also im
Doch,
ländlichen
Bereich? An der Ostküste ist es so, ja, aber in viele von der mittleren Teil.
Brauchst du einfach ein Auto, da geht es gar nicht
an. Du musst ein Auto haben.
Mhm. Das heißt, der Lebensstil in Europa oder in Deutschland ist doch ein anderes Bewusstsein für Umwelt und für das, genau, was um einen rum passiert, würdest du sagen?
Ja, ich finde allgemein Deutschland ist umweltfreundlicher. Also Leute achten wirklich auf die Umwelt, also nicht alle, aber viel, also du hast das Gefühl, dass viel mehr denken daran, vielleicht, ja, Recycling ist doch important oder wichtig. Und, ja, ich meine, ja, allgemein, man hat das Gefühl, dass es.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es für dich ein Kulturschock war, eine Umstellung. Du kommst aus Austin in Texas und dann ins saubere, ordentliche Deutschland nach Erfurt. Wo hattest du die größten Probleme oder was waren für dich die größten Unterschiede, wo du erst mal auf Mentalitätsunterschiede gestoßen bist?
Ja, am Anfang eigentlich nicht so viel, weil ich habe, also wie ich gesagt, Germanistik studiert und dazu haben wir auch ein bisschen von deutscher Kultur gelernt. Also ich habe am Anfang nicht so wirklich, also diese kleinen Unterschiede nicht so wirklich bemerkt. Aber dann, als ich ein bisschen länger hier war, habe ich bemerkt, ah ja, es gibt diese Kleinigkeiten, also von der Mentalität her. Ich finde, also Deutsche sind wirklich direkter, also die sagen, was sie wirklich meinen. Und ja, die Amerikaner sind mehr, also sie versuchen immer freundlich zu sein und sie sagen nicht wirklich, was sie denken manchmal. Und also das ist ja was anderes.
Aha, die Kritikfähigkeit und wie man Konflikte austrägt, ist eine andere Art und Weise. Also die Deutschen sagen dann eher, das finde ich jetzt nicht gut, was machst du denn da? Und die Amis würden das eher umschreiben und eher freundlich formulieren oder?
Ja, wahrscheinlich entweder, also in der Öffentlichkeit wahrscheinlich nichts sagen, nur wenn es wirklich ein großes Problem wäre. Aber ja, lieber nichts sagen und es einfach ignorieren oder freundlich, einfach in einer freundlichen Art und Weise sagen, nein, aber ich meine, es gibt auch immer Ausnahmen, aber allgemein, das ist so.
Ich dachte immer, das ist auch nur ein Klischee, dass man das nicht verallgemeinern kann, weil man sagt ja auch, also lass uns mal was verabreden, sonst wird das eine amerikanische Verabredung, weil das eine amerikanische Verabredung bedeutet, naja, wir sehen uns mal und lass uns mal treffen, aber es wird praktisch nie passieren, das ist nur eine höfliche Floskel.
Genau, ich habe auch diese Erfahrung hier. Es ist eigentlich ja mal bei mir passiert. Ich habe eine Frau kennengelernt, bei einem ehemaligen Praktikum hier und sie hat gesagt, ja, lass uns mal für Kaffee treffen. Ich habe gesagt, ja, und ich habe ihr meine Telefonnummer gegeben, aber ich dachte mir, also ja, wir werden uns nie wieder sehen. 2 Tage später hat sie mich angerufen und hat gesagt, oh, hast du denn heute Zeit? Du hast gesagt, du hast irgendwie heute Zeit. Und ich habe gesagt, eigentlich bin ich gar nicht in Erfurt heute, also ich war irgendwie also in Bayern oder so. und sie war ein bisschen also enttäuscht und ich konnte sehen, dass sie dachte wirklich, dass wir so eine Verabredung hatten, aber ich habe es nicht als eine Verabredung genommen.
Weil ich dachte, du hast es höflich gemeint, ja, ja, lass uns mal einen Kaffee trinken.
Genau,
und so
what genau, und aber ich habe das nicht wirklich gemeint, ich habe gedacht, okay, wow, ja, das ist sowas, das anders hier ist, wirklich.
Bist du anders geworden, bist du verbindlicher geworden oder kommunizierst du durch die, bist du jetzt nun schon über 2 Jahre hier, kommunizierst du anders?
Ich glaube schon, weil wenn ich zurück in den USA bin, also zum Besuch, und ich treffe mich mit Freunden, die merken es, dass ich ein bisschen anders bin, dass ich also gleich was sage, wenn was falsch ist oder wenn was nicht stimmt, dann sage ich das und die denken, okay,
die
was Liri, ist mit
die macht
dir
die,
los?
Hängt ja, die Deutsche raus. Ja.
Genau, und ja, ich denke, ich bin ja ein bisschen deutsch geworden, wenn das so, ja, bin.
Du bist also nach Erfurt gekommen, nach Thüringen gekommen, nach Deutschland. Es war für dich auf der einen Seite ein Kulturschock, auf der anderen Seite hast du dich auch wohlgefühlt und zu Hause. Wahrscheinlich wegen dem ländlichen Klima. Du hast dich hier verliebt. Wie bist du mit der ganzen Essensgeschichte klargekommen? Oh. War das für dich ein Problem?
Ja, das ist so ein Thema, weil also in Texas, man hat wirklich also viele, also vielfältiges Essen. Das ist, also wir haben Einfluss von Mexiko und dann auch viele Einfluss von Asien und es ist so Fusion-Essen halt. Und ich bin auch Vegetarierin. Und ja, nach Deutschland zu kommen, es ist also besonders ein Land, also Thüringen mit Bratwurst und alles und du sagst, ja, ich bin Vegetarier, die gucken dich an. Wie,
ich komme aus Texas und bin Vegetarier, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, oder?
Genau, also Essen war ja wirklich am Anfang so ein Problem und ich habe auch dann auch gemerkt, wie ich esse. Also Amerikaner allgemein, also es ist ja nicht, es gibt immer Ausnahmen, aber ich sage dann allgemein, wir achten wirklich nicht auf, was wir verschwenden und nicht. Und meine deutschen Freunde hier haben immer gesagt, Katie, wieso isst du nie auf? Also du verschwendest dann dein Essen und alles.
Das nennt sich in Erfurt Urzen, wenn man was übrig lässt. Ja, also du hast viel übrig gelassen auf dem Teller?
Ja, am Anfang schon, aber jetzt nicht mehr. Aber ja, also ich habe mich so geändert, weil Leute haben mir wirklich gesagt, ey, das geht nicht. Und ich habe wirklich daran gedacht, ja, das geht eigentlich nicht. Weil es gibt so viele Verschwendungen hier in der Welt. Und ich habe das hier in Deutschland gelernt, dass Essen was wichtig ist. Und man muss dann auch, ja, alles aufessen.
Und das, ich würde mal sagen, dass das Essen, auch die Lebensmittel eigentlich zu preiswert sind, zu billig sind, dass wir eigentlich zu wenig Geld für Essen ausgeben. Mhm. Wenn man sich überlegt, in anderen Teilen der Erde, wie viel Prozent des Einkommens die Menschen für Essen ausgeben und für die einfachen Ressourcen, haben wir nur wenige Prozent unseres Einkommens, was wir zur Verfügung haben, geben wir für Essen aus. Das ist eigentlich komisch, oder?
Ja, eigentlich Amerika, glaube ich, hast du also den höchsten Teil von Einkommen ist für Essen ausgegeben. Und ich habe das auch gemerkt, weil bei uns ist es sehr, sehr billig, ins Restaurant zu gehen und also zum Beispiel Fastfood zu essen. Aber wenn man einkaufen gehen will, sind Lebensmittel, frische Lebensmittel dort, ist echt so teuer, also wirklich teuer als hier in Deutschland. Und ich habe das auch dann ja gleich bemerkt, wie es ist in Deutschland, es ist einfach hier gesunde Sachen zu essen. Und
Amerika ist in den super, 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 super Markets, ist es da nicht total preiswert alles, dachte ich immer?
Die ungesunde Essen schon, aber das frische Essen und gesundes Essen ist wirklich sehr teuer bei uns und das ist auch ein Problem. Ja, in Deutschland ist es ja nicht so, also bei McDonald's hier zum Beispiel, das ist sauteuer im Vergleich mit,
ach, wirklich?
Mit den USA. Bei uns ist es viel, viel billiger, den Fastfood zu essen.
Also man kann sich im Grunde mit Fastfood ernähren und sehr preiswert, aber natürlich ungesund.
Ja, genau. Und das ist ja, reflektiert dann auch diese also Probleme von, das ist Gesundheitsprobleme in den USA.
Wie bist du auf dieses Thema Entwicklungspolitik gekommen und an Umgang mit Ressourcen? Das ist ja nun ist auch nicht typisch, sag mal, das ist so ein Thema, wenn du sagst, die Amis, die interessiert das eigentlich nicht, wo was herkommt. Also das Wasser kommt aus dem Wasserhahn, der Strom aus der Steckdose und das billige Benzin, das kommt von der Tankstelle. Aber wie das zustande kommt alles, das ist ja, wird auch häufig nicht so reflektiert, auch in Deutschland nicht unbedingt. Ja. Wie bist du auf dieses Thema gekommen und wer oder was hat dich sensibilisiert dafür?
Also ich hatte schon immer Interesse dann auf also andere Sachen in der Welt und ich hatte Glück, dass ich viel von der Welt gesehen habe, also auch neu, also ich bin 24 Jahre alt und ich habe ja viel von der Welt gesehen
Und durch deine Eltern oder wer hat da den?
Ja, also mein Vater ist Pilot. Also als ich klein war, könnte ich kostenlos fliegen. Dann
also
überall.
Pilot von Passagiermaschinen?
Von Continental Airlines, ja. Und ich könnte dann kostenlos fahren, also fliegen überall. Und ja, ich habe viel von der Welt gesehen. Also ich könnte immer noch mehr von der Welt sehen. Ich will mehr sehen. Aber dann hab ich dann so diese anders, also wie Leute dann anders leben könnten. Ich habe das gesehen und aufgenommen und ich wollte mehr davon lernen und deswegen habe ich auch Public Policy studiert und deswegen dann habe ich auch so diese Thema ausgewählt für meine Masterarbeit und ich war letztes Jahr dann in Sri Lanka. Ich habe ein Praktikum dort gemacht mit einer Entwicklungsorganisation und das war wirklich eine coole Erfahrung. Ich habe viel, viel gelernt, viel gesehen und dann ich habe auch gedacht, okay, vielleicht ist es so, dass wir denken, also durch Entwicklungspolitik, wir denken, wir zeigen also andere Leute, wie es sein soll. Aber vielleicht machen die doch einige Sachen dann besser. Und dann habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt, dass durch diese Entwicklungspolitik, es gibt so viele was schiefgelaufen ist und so viele Falsches gemacht.
Also Fehler in der Entwicklungspolitik, ja, genau. Weil immer nur, sag mal, alimentiert wurde, wir geben euch mal Geld, damit ihr so euch so entwickelt, wie wir uns entwickelt haben.
Genau, und auch unsere Werte, unsere Einstellungen dann versuchen dann zu exportieren und das geht einfach nicht.
Geht einfach nicht mehr.
Und ich wollte dann mehr lernen, wie man das anders machen kann, deswegen diese Thema mit Wasserversorgung und in so ein wasserreiches Land wie Nepal. Und mit Frauen, das ist auch ein Thema, weil, ich weiß nicht, also es ist so, dass die Entwicklungspolitik sagt, Frauen sollen das also irgendwie besser machen, weil sie mehr davon beschäftigt sind.
Seit 2 Jahren studiert sie an der Willy Brandt School ist mal schwierig, ne? Wenn man das, also, die heißt ja korrekterweise School of Public Policy.
Genau.
Und ist aber die Willy Brandt School, nicht Willy Brandt Schule, sondern Willy Brandt School, kommt man dann durcheinander. Ist in Amerika bekannt, wer Willy Brandt ist? Eher nicht, oder?
Von gebildete Leute an der Uni schon, aber Alltagsleute wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Wir reden über den Alltag der Menschen in Nepal, vor allen Dingen der Frauen. Das wird heute Abend Thema sein in der Salon Rio-Reihe von Erfurt über Simbabwe, Mali, Nepal zum Erdgipfel nach Rio. Frauen und Wasserversorgung, Entwicklung und Frauen und Genderpolitik in Nepal. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Salon Rio sprechen Mai Ling Or und Katie Leary über die Entwicklung von Wassermanagement-Konzepten in Nepal und warum diese für die Emanzipation der Frauen relevant sind. Jetzt könnte man sagen, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Hat eigentlich eine ganze Menge damit zu tun, weil ja interessant ist, wo Ressourcen herkommen und wie Menschen in anderen Ländern eigentlich leben und wo die Probleme liegen. Denn wenn man nicht über den Tellerrand hinausschaut, dann ist man eigentlich ein großer Ignorant, oder?
Ja, also ich könnte dann viel wahrscheinlich sagen, aber ich versuche es dann also zusammenfassen. Erstmal in der Politik ist es auch sehr wichtig, weil einer von der größte Teil der Aid, Development Aid, ist eigentlich von Deutschland und der Schweiz also nach Nepal geschickt. Also das ist auch so eine Verbindungspunkt, weil wir denken, okay, es ist eigentlich also Spende und teilweise dann auch Steuergeld, die es dort geschickt ist und dort benutzt. Und ich glaube, jede Person hier hat eine Verantwortung, um zu sehen, wie das eigentlich funktioniert und wie machen die das dort. Und das ist auch ein Teil. Und auch von Wasser her, ja, es ist auch wichtig zu sehen, weil Wasser ist so, wie sagt man das? Es ist nicht so ein...
Es ist Lebenselixier
eigentlich. Genau.
Aber für uns selbstverständlich. Es kommt aus den Talsperren und überall her, aus dem Boden. Wir haben ja genügend Wasser hier. Was soll das?
Ja, aber das ist wahrscheinlich auch nicht immer so. Und das ist so ein Ding. Und, auch wenn du Wasser hast, es bedeutet nicht, dass es sauberes Wasser ist oder dass es gut für die Gesundheit ist oder dass es wirklich... gut gemanagt ist.
Ja. Was hat das eigentlich mit der Emanzipation der Frau zu tun? Wassermanagementkonzepte in Nepal, weil die Frauen am Ende für das Wichtige verantwortlich sind und eben auch in Nepal fürs Wasser?
Genau, also 80% von den Frauen, glaube ich, also in Nepal wohnen auf dem Land und die sind verantwortlich für also Wasserversorgung und für Agrar- und Landwirtschaft dort. Und die Männer, es gibt einen Trend so in Nepal gerade, wo die Männer, die arbeiten jetzt in der Stadt oder auch im Ausland und die Frauen sind oft dann zu Hause alleine. Und ich werde dann heute Abend natürlich mehr dazu sagen, also um 7 Uhr hier im Radio Frei.
Gotthardstraße 21. Genau. Muss natürlich sagen, es ist in Englisch. Also genau. Ihr sprecht Englisch oder wird das auch dann übersetzt?
Ja, wenn möglich, könnte ich auch dann übersetzen. Und auch Jennifer Schubert ist auch hier und sie würde dann auch teilweise übersetzen.
Gerade in der Diskussion, genau. Das dann auch klar. Du wirst es nicht allein machen, du wirst mit einer Kollegin gemeinsam moderieren, die ja auch eine interessante Geschichte hat, die mit dir auch sprechen wird. Wer ist das?
Genau, es ist also meine Kollegin und eine Freundin, Meiling Al. Und sie kommt ursprünglich aus Singapur. Und dann sie hat dann, als sie 17 war, sie ist nach Australien umgezogen und hat dort Optiker gelernt. Und sie ist Optikerin. Und dann wollte sie dann auf einmal Public Policy studieren, weil sie echt so viel von der Welt gesehen hat. Und sie wollte dann mehr dazu wissen, was sie vielleicht dann helfen oder ändern könnte. Und dann ist sie dann nach Deutschland gekommen, um Public Policy auch bei der Willy Brandt-Schule zu studieren und ja, also.
Mit ihr gemeinsam wirst du den Vortrag halten. Genau. Du hast dich gerade selbst verbessert und hast anstatt Optiker, Optikerin gesagt. Genau. Also du hast das sozusagen gegendert, korrekterweise. Ist das für dich sozusagen als Muttersprachlerin, als englische Muttersprachlerin schwierig, weil es ja diese Unterscheidung nicht gibt?
Ja, es ist auch schwierig. Also ich finde es auch ein bisschen, also von feministischer Standpunkt dann her ist es auch ein bisschen komisch, weil ich finde, müssen wir wirklich hier in 2012 dann so unterscheiden zwischen dann also Optiker oder Optikerin, also Frauen gegen Männer oder so, wieso kann ich nicht einfach also ohne Geschlecht so sein, also das ist so eine politische Einstellung von mir persönlich, aber ja, für Deutsche ist es auch schwer für mich.
Das ist auch ein großer Streit unter den Deutschen, muss man immer Politikerinnen und Politiker sagen oder wie ist das, wird das im Denken, also die Sprache zeigt ja auch das Denken, ist eine schwierige Sache für dich als Germanistin, aber interessantes Feld, weil die Deutschen sich da auch nicht untereinander einig sind. Im Gegenteil, da gibt es sogar einen großen Streit.
Ja, also ich finde das auch, ja, vielleicht irgendwann mal wird es ändern. Es wird auch dann leichter für Ausländer dann Deutsch zu sprechen und Deutsch zu lernen, wenn es nicht so viele Kleinigkeiten wie das gibt.
Aber das ist natürlich tatsächlich ein Thema, wenn man sich mit Genderpolitik beschäftigt. Mhm. In der englischen Sprache spielt das null Rolle, da ist das...
bei einigen, zum Beispiel Waiter oder Waitress, also es gibt einige Worte, die, also wie in Französisch, aber nicht jedes Wort ist so mit einem Geschlecht dann verbindet.
Okay. Heute Abend wird es ja wird eine wissenschaftliche Vortrag sein, wird es aber auch Zeit für Diskussion geben, dass man über das Thema Wasserversorgung, Ressourcen auch spricht, über die ganze Emanzipationsgeschichte, nicht nur in Nepal.
Wir konzentrieren dann hauptsächlich dann auf Nepal, aber wir werden uns allgemein am Ende so eine allgemeine Diskussion, und es ist eine öffentliche Diskussion, das heißt, jeder könnte was dazu sagen oder eine Argumentation dagegen oder dazu machen, und ich hoffe, dass es eine sehr spannende dann Diskussion ist.
Das stelle ich mir auch spannend vor, weil wäre ich erstmal gar nicht drauf gekommen. Wasserversorgung in Nepal, was hat das mit Frauen, was hat das mit Emanzipation zu tun? Mhm. Aber doch wahrscheinlich eine ganze Menge, weil Bildung nämlich eine große Rolle spielt. Über die Hälfte der Nepalesen sind Analphabeten.
Und die meisten davon sind Frauen. Also, und ja, es gibt wirklich also starke Geschlechtsrollen dann in Nepal. Und von Entwicklungspolitik her, man sieht das als so eine Rückschritt, dass die könnten nicht weiterentwickeln, ohne diese Frauen da dabei zu haben. Also wirklich als starke Teilnehmer der Gesellschaft sein. Und ja, also sowas ist so gedacht mit Wassermanagement auch.
Also im Grunde ein Modell für die Gesellschaft, das ist ja ein instabiles Land, jahrelang Bürgerkrieg und verfeindete Gruppen, politische Gruppen. Und hast du das Gefühl, dass es jetzt etwas stabiler ist oder ist es noch sehr fragil?
Nee, also eigentlich im Moment ist es wirklich krass, weil also seit 2008 haben die keine Monarchie mehr. Aber ich habe gerade eben einen Artikel gelesen, also vor zwei Tagen oder so, und es war wie, es ist fast ein Failed State im Moment. Also momentan politisch ist es wirklich so eine krasse Situation. Die Regierung ist gar nicht so stark außerhalb Kathmandu und
Also es ist doch alles instabil und eine problematische Situation, dann nicht nur für die Frauen, aber vor allen Dingen auch für die Frauen.
Ja, für alle Gruppen dort ist es auch schwierig und es macht es immer schwieriger für die Marginalized Groups, also die Gruppe, die schon, wie sagt man das, Marginalized Groups.
Die kleineren politischen Gruppen, die Minderheiten.
Die Minderheiten, genau, also in solche Situationen mit politischer Instabilität, das heißt für diese Leute ist es noch diese stärkere Diskriminierung und stärkere
Unterdrückung.
Unterdrückung, genau.
Ganz kurz zum Abschluss nochmal zur Entwicklungshilfe. Da haben wir anfangs schon drüber gesprochen. Könnte man böserweise sagen, dass manche Formen der Entwicklungshilfe sogar zum Verschlechterung der Probleme beigetragen haben? Gibt es ein deutsches Wort dafür? Verschlimmbesserung. Also dass man mit viel Geld Leute alimentiert, sie versorgt, aber sie nicht da in die Lage versetzt, sich selbst zu versorgen. Also keine Hilfe zur Selbsthilfe, sondern eben nur Alimentierung. Das ist das der größte Fehler in der Entwicklungshilfe gewesen?
Ich kann nicht sagen, dass es der größte Fehler ist, aber es ist eine der problematischen Seite davon. Zum Beispiel, wenn du zum Beispiel ein Entwicklungsprojekt hast und du willst, dass die Leute dann irgendwie teilnimmst, aber dann gibt es dann Geld dazu. Es ist normalerweise schon die stärkeren Leute, die dieses Geld bekommen und dann, die haben wirklich keine Lust, dann was zu ändern, weil die kriegen was schon, also das Geld, und die Minderheiten sind immer noch in so einer Stelle, wo die das, es gibt keine Änderung dadurch.
Und dann haben wahrscheinlich die das Geld bekommen, auch mehr Macht durch das Geld, und das ist dann nicht, das könnte dann sogar die Herrschaftsstrukturen noch stärken, diese Form der Entwicklungshilfe. Das heißt, eine Lösung wäre, Minderheiten kleinen Gruppen zu ermöglichen, Strukturen aufzubauen, dass sie sich selbst versorgen.
Genau, und das ist also eigentlich, das wurde dann schon gemacht, also besonders in Nepal, im Bereich Wassermanagement, und wir sprechen dann also heute darüber, weil es so ist, dass auch wenn du versuchst, dann diese Minderheiten dann zu engagieren, es gibt da so endlose dann Probleme, und wir werden dann heute darüber sprechen, denn hoffentlich, das Ding ist, es gibt keine eine Lösung, weil man muss immer die Kultur und die individuellen Orten dann im Blick haben, aber gleichzeitig, dann ist es schwer, dann einfach zu sagen, okay, hier ist die Lösung und dann sollen wir das machen, weil es geht eigentlich nicht so einfach.
Also das heißt, die einfachen Antworten gibt es nicht, es gibt nicht die einfachen Lösungen, nicht das Patientrezept, und deswegen muss man eigentlich reden und differenziert das auseinanderklamüsern, wie wir in Erfurt sagen, und nicht nur da. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Katie Leary.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.